Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern und dass wir auf Gottes Wort hören dürfen und das heute auch schon getan haben. Ich möchte uns als Predigttext heute vorlesen aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Römer 13, die Verse 8 bis 14. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Liebe Gemeinde, jeder von euch darf mal an den letzten guten Film denken, den er oder sie gesehen hat. Oder wenn ihr nicht so die Filmgucker seid, dann vielleicht das letzte gute Buch, den letzten guten Roman, die letzte gute Geschichte, die ihr gelesen habt. Und jetzt überleg mal, was macht diesen Film oder dieses Buch in deinen Augen gut? Ist es vielleicht die Charakterentwicklung der Hauptfigur, die am Anfang irgendwie armselig ist und am Ende aber an Stärke gewonnen hat oder im Charakter einfach gewachsen ist? Ist es vielleicht einfach die Handlung als Ganzes oder sind es die Bilder, die Farben, die präsentiert werden? Ich denke, am Ende ist es doch bei den meisten von uns die Handlung als Ganzes oder einfach das Gesamtpaket des Films oder des Buches. Weil in einem wirklich guten Film wird uns eine spannende Geschichte hervorragend erzählt. Aber was macht diese spannenden Geschichten eigentlich aus? Ich denke, ist es nicht so, dass alle guten Geschichten, die wir kennen, irgendeinen Konflikt präsentieren, irgendein Problem, das gelöst werden muss? Und ist es nicht so, dass in jeder guten Geschichte auch das Gute am Ende siegt und das Böse nicht siegt? Wenn wir Geschichten hören, wo das nicht so ist, dann gehen wir oft irgendwie innerlich aufgewühlt. Früher gab es ja noch viel mehr Tragödien, die man sich angeschaut hat. Heute ist das ja nicht mehr so oft der Fall, aber da geht man eher aufgewühlt raus. Das bewegt einen irgendwie, da bleibt man nicht so ganz ruhig zurück. Aber eine gute Geschichte, die uns irgendwie erfüllt zurücklässt, ist so eine, die am Ende ein gutes Ende hat, wo die Guten gewinnen und die Bösen verlieren, könnte man sagen. Wenn das Böse am Ende gewinnt, dann stimmt irgendwas nicht. Wir Menschen lieben Geschichten, die gut ausgehen. Und das ist so, weil wir uns selbst in einer Geschichte wiederfinden, die gut ausgehen wird. Wir selbst befinden uns als Menschen in Gottes großer Weltgeschichte. Und all die kleinen Geschichten, all die Filme, all die Bücher, die wir so lieben, die bilden in einer verkleinerten Form diese große Geschichte Gottes mit uns Menschen ab. Den großen Konflikt zwischen Gut und Böse. Zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis, für alle, die letzte Woche da waren. Im heutigen Predigtext geht es auch darum, uns zu verorten innerhalb dieser Weltgeschichte. Und damit komme ich zum ersten Punkt. Paulus schreibt uns nämlich in Vers 11 und 12, und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Paulus schreibt, weil ihr die Zeit erkannt habt. Und das Wort, was er hier benutzt, heißt eigentlich Zeitpunkt. Es geht also nicht um eine Zeitspanne, sondern es geht um den Zeitpunkt auf dem Zeitstrahl, den er hier meint. Es geht um diesen ganz bestimmten Zeitpunkt. Weil ihr diesen Zeitpunkt erkannt habt, schreibt Paulus. Und Paulus meint den Zeitpunkt in der Weltgeschichte Gottes, in dem sich die Christen in Rom befinden und in dem wir uns bis heute befinden. Es ist ein besonderer Zeitpunkt, ein spannungsreicher Zeitpunkt in dieser Weltgeschichte. Und Paulus benutzt ein Bild, um diesen Zeitpunkt uns konkreter vor Augen zu führen. Er schreibt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Und die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Eine Situation, die wir alle gut kennen, nehme ich an. Gestern ist der Winter zu Ende gegangen und der Frühling hat begonnen. Stellt euch vor, der Wecker klingelt um 6 Uhr in der Früh und du stehst auf, träge, drückst drauf, lässt das Rollo hoch und stellst fest, es ist noch stockdunkel draußen. Da ist kein Licht. Und trotzdem weißt du, es ist Zeit aufzustehen. Und je nachdem, was du für einen Chronotypen hast, bist du fit wie ein Turnschuh oder du bist eher träge und schleppst dich zum ersten Kaffee. Und genau diese Situation, dieses Spannungsfeld zwischen, es ist irgendwie Tag, aber es ist stockdunkel draußen, das meint Paulus hier. Es ist zwar noch dunkel, aber die Nacht ist schon vorbei und der Morgen ist angebrochen, auch wenn es noch dunkel ist. Aber woran erkennen wir, wenn wir morgens aufstehen, dass die Nacht vorbei ist? Wenn wir rausgucken, sehen wir es ja irgendwie nicht. Wir erkennen es am Weckerklingeln. Der Wecker klingelt und wir wissen, wir haben ihn gestellt, vielleicht auf 6 Uhr. Es mag dunkel sein, aber wir wissen, es ist jetzt Tag. Und darum schreibt auch Paulus an die Christen von Rom, ihr kennt diesen Zeitpunkt. Paulus ist klar, nicht jeder sieht diesen Tag. Die Weltgeschichte sieht immer noch aus nach Nacht. Sie ist immer noch dunkel. Aber Paulus weiß, dass die Christen auch wissen, es ist schon Morgen, es ist keine Nacht mehr. Und woher weiß Paulus das? Und woher können auch wir das wissen? Was ist sozusagen das Weckerklingeln im Bild gesprochen, was wir hören müssen, dass wir wissen, die Nacht ist vorbei und der Tag ist herbeigekommen? Das beschreibt uns Paulus ganz am Anfang vom Römerbrief. Da beschreibt er, was für ihn ausschlaggebend ist, was ihm das Weckerklingeln ist in dieser Weltgeschichte. Er schreibt dort, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab, und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Das Weckerklingeln für Paulus ist das Kommen von Jesus Christus. Schon lange bevor Jesus kam, war es Nacht. Es wurde zwar vorhergesagt, der Sohn Gottes kommt irgendwann, und davon schreibt er auch, die Propheten haben das angekündigt und in den Heiligen Schriften steht das. Wir haben Vorhersagen im Alten Testament darüber, dass Jesus kommt, aber es ist noch nicht der Tag. Und das Evangelium, das Paulus jetzt gepredigt hat in dem ganzen Römerbrief und das wir bis heute predigen, ist genau dieses. Diese Vorhersage des Alten Testaments, die hat sich erfüllt in Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes, der gestorben ist und der auferstanden ist. Und mit seinem Kommen ist die Nacht vorbei und die Dunkelheit muss über kurz oder lang weichen. Die Nacht in unserem Predigtext ist kein neutraler Begriff, müssen wir dabei auch im Hintergrund halten. Ich denke, von uns mögen ja viele das auch, wenn wir mal Nacht haben und mal Ruhe haben, wenn wir uns hinlegen können, wenn wir schlafen können. Das bietet uns irgendwie die Gelegenheit zur Erholung und zum Ausruhen. Aber wenn ich jetzt die Kinder frage, unter uns, findet ihr es gut, wenn die Mama am Abend sagt, ab ins Bett, es ist Zeit zu schlafen? Die meisten wahrscheinlich eher nicht. Und es ging mir auch so, als Kind fand ich es immer mega doof, wenn ich abends ins Bett musste, weil da kann man nichts machen. Da liegt man einfach im Bett, man muss still sein, bis man halt irgendwann eingeschlafen ist und dann bekommt man sowieso nichts mehr mit. Eigentlich schade. Und genau dieses Bild von der Nacht hat Paulus hier eigentlich vor Augen. Die Nacht ist ein Zustand, da ist es dunkel. Wir sehen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was um uns herum passiert. Und das müssen wir dabei im Hinterkopf haben, wenn hier von der Nacht die Rede ist. Es ist also Nacht, bevor Jesus kam, aber es gab schon eine Verheißung, die da war in dieser Nacht, dass Gott seinen Sohn senden würde. Und die Situation, in die Paulus an die Römer schreibt, ist immer noch die, in der wir uns auch befinden. Es ist immer noch so ähnlich. Es ist immer noch dunkel draußen, wenn man so will. Aber trotzdem ist der Tag angebrochen, weil Jesus war ja da. Jesus ist hierher gekommen auf die Erde. Der große Unterschied zu dem, dass Nacht ist und jetzt schon der Tag ist, ist, dass der Wecker geklingelt hat. Jesus ist auferstanden. Die Nacht des Todes ist vorbei. Es ist aber keineswegs so, dass das alle Menschen gleichermaßen erkennen. Deswegen schreibt Paulus in Vers 11, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Paulus weiß darum, dass viele Menschen noch so leben, als wenn es noch Nacht wäre, weil es ja so aussieht, als wäre es noch Nacht. Das erleben wir auch bis heute. Es gibt wahrscheinlich keinen ernsthaften Historiker, der bezweifelt, dass Jesus von Nazareth gelebt hat. Und es gibt sogar einige, die sich vielleicht nicht mal als Christen bezeichnen würden, aber die Auferstehung vielleicht anerkennen könnten als historische Tatsache. Aber das allein verändert im Zustand des Menschen noch nichts. Es geht darum anzuerkennen, dass diese Auferstehung von Jesus was mit mir zu tun hat. Das ist bedeutend. Sie ist geschehen, aber wenn ich das nicht annehme, wenn ich das nicht für bedeutsam für mich annehme, dann zieht das an mir vorüber. Zumindest bis dahin, wenn er wiederkommt. Und diese Auferstehung hat Konsequenzen für jeden Einzelnen von uns. Paulus schreibt deswegen, unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Auferstehung hat bewirkt, dass dieses Heil angefangen hat, dass dieses Heil begonnen hat für jene, die in Christus sind. Die Rettung ist jetzt näher, weil wir die Hoffnung haben, von der das ganze Neue Testament spricht, dass dieser Jesus Christus, der gekommen ist, der gestorben ist, der auferstanden ist, dass der wiederkommen wird in Herrlichkeit und dass er sein Volk nehmen wird in sein ewiges Reich. Und wenn er zurückkommt, dann wird die Sonne des wiederkommenden Tages anbrechen. Und dann wird die Sichtbarkeit des Tages erst zu sehen sein. Dann wird erst das Licht des Tages kommen. Und bis dahin, bis dieser Tag in Licht kommt, bleibt es Morgendämmerung. Es bleibt ein Zustand, in dem es dunkel ist, obwohl es eigentlich Tag ist. Und wir erleben auch bis dahin noch die Auswirkungen der Nacht. Wir erleben gerade, dass Israel, die USA und Iran Krieg führen und viele Menschenleben durch Gewalt genommen werden. Und ich will gar nicht die Motive hier beurteilen, aber klar ist doch, Krieg, in welcher Form auch immer, ist ein Kennzeichen von dieser Nacht, die immer noch, diese Dunkelheit, die uns immer noch umgibt. Hunger, Betrug, Sucht, Ehebruch, Diebstahl, Mord, Neid und so viele andere Dinge, die wir kennen, sind Kennzeichen von eben dieser Nacht, von der Paulus hier spricht. Und das ist eine Realität, der wir begegnen. Und dieser Realität müssen wir auch irgendwie begegnen können. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Was tun wir oder wie leben wir? Gesetzeserfüllung oder man könnte auch sagen Gesetz und Liebe. Wir leben also in der Morgendämmerung von Gottes Weltgeschichte. So könnte man das, was wir bisher gehört haben, zusammenfassen. Aber wie können wir angesichts dessen leben, dass noch Dunkelheit verbleibt, bis Christus wiederkommt? Paulus schreibt am Anfang von Vers 11, und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt. Und um herauszufinden, was er mit das meint, was wir tun sollen, müssen wir die Verse davor anschauen, nämlich Verse 8 bis 10. Und die lese ich uns nochmal. Da steht, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das ist die Handlungsanweisung, die Paulus gibt. Das ist, was zu tun ist angesichts des anbrechenden Tages, der noch in Dunkelheit liegt. Wir sind aufgerufen zu lieben. Und Paulus nennt uns auch einen guten Grund dafür, gleich in Vers 8. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Zwischen Gesetz und Liebe ist demnach ein wichtiger Zusammenhang für uns zu finden. Ein Zusammenhang, der für uns Menschen von großer Bedeutung ist. Aber um diesen Zusammenhang aufzuzeigen, müssen wir auch erst unterscheiden, was Gesetz und was Liebe ist. Wir kennen viele Gesetze aus unserem Alltag. Überall in unserem Leben gibt es Gebote und Vorschriften, Gesetze und Bestimmungen. Gerade in Deutschland verstehen wir was davon, was es bedeutet, Bestimmungen und Vorgaben zu erfüllen. Wir gelten als besonders bürokratisch und die Politik sagt immer wieder, wir müssen irgendwie Bürokratie abbauen. Also all die kleinen Verordnungen, die so viel Papierkram machen. Also so ein Konzept von einem Gesetz, von einer Vorschrift ist uns irgendwie bekannt, auch aus unserem Alltag. Gesetze oder Verordnungen ordnen irgendwie unser Miteinander und haben Bedeutung für uns. Wenn wir nicht danach handeln, dann hat es normalerweise Konsequenzen für uns. Das Gesetz beinhaltet Forderungen an uns. Und so ist es auch mit dem Gesetz Gottes, von dem Paulus hier spricht. Er drückt das auch in Einzelgeboten aus. Er schreibt in Vers 9, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst noch angeboten ist. Das Gesetz sagt uns, du sollst oder du sollst nicht. Die Liebe ist ganz anders. Sie ist eine Haltung und eine Lebensweise. Gesetze können gut sein. Ich denke, die meisten von uns halten die 10 Gebote für relativ gut und für grundlegend und für wichtig. Aber dieses Gesetz an sich beinhaltet noch nicht die Fähigkeit, dass wir es auch halten können. Nur weil wir ein Gesetz für gut befinden, heißt es noch nicht, dass wir auch danach leben. Und erst die Liebe befähigt uns dazu, wirklich in diesem Gesetz Gottes zu leben. Und deswegen ist es Paulus ja auch so wichtig, die Liebe anzuführen als Lebensweise in dieser Morgendämmerung. Gott ist der vollkommene Richter, der sein Gesetz überwacht und der sieht, was damit geschieht. Er ist derjenige, der unsere Herzen kennt. Und Jesus ist es, der die menschliche Scheinheiligkeit auch aufdeckt, die wir manchmal an den Tag legen, wenn es um Gebote geht. Weil viele von uns würden jetzt vielleicht sagen, ja, es mag sein, dass es Gesetze gibt, an die ich mich halte, aber ich liebe die ja nicht. Ich finde die nicht besonders gut, aber ich muss es halt machen, deswegen tue ich das. Und dann ist es auch so, wir können die Ehe nicht brechen nach außen hin und trotzdem in unserem Herzen untreu sein. Wir können jemanden nicht töten und trotzdem können wir unseren Nächsten bis auf den Tod verabscheuen. Und ein menschliches Gericht kann uns das nicht nachweisen, wenn unsere Haltung in uns so drin ist. Aber Gott kann es uns nachweisen, weil er die Herzen kennt, weil er in unser Herz hineinsieht. Und deswegen reicht auch ein oberflächlicher Gesetzesgehorsam nicht aus, wenn wir uns nur oberflächlich an das halten. Liebe ist letztlich das, was überhaupt dazu führt, dass wir das Gesetz wirklich erfüllen. Es ist unmöglich, Gottes Gericht in dieser Hinsicht zu entkommen, wenn wir sagen, nach außen hin ist alles super, aber nach innen hin haben wir immer noch das Problem, dass Gott uns sieht und dass wir nicht nach dem Gesetz leben eigentlich. Und deshalb pocht Paulus hier so auf die Liebe. Denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Paulus will sagen, wenn du deinen Nächsten liebst, dann erfüllst du das Gesetz von ganz allein. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das ist es ja, was das Gesetz fordert. Wir sollen dem Nächsten nichts Böses tun. Aber die Liebe geht sogar über dieses Gesetz hinaus. Sie bleibt nicht bei der Forderung stehen, sondern die Liebe macht aus der äußeren Forderung ein inneres Verlangen in unserem Herzen. Während das Gesetz von uns nur fordern kann, brich nicht die Ehe, töte nicht, stiehl nicht, begehre nicht und ehre deinen Vater und deine Mutter und so weiter, legt uns die Liebe ins Herz hinein, ich will treu sein, ich will nicht nur nicht die Ehe brechen, ich will Leben fördern und schützen, bewahren und nicht nur nicht töten. Ich will geben von dem, was ich empfangen habe und nicht nur nicht stehlen. Ich will dem anderen das gönnen, was er hat. Ich will meine Eltern ehren und es nicht nur als eine lästige Vorschrift sehen. Wir sehen, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, sondern sie sucht das Beste der Mitmenschen. Und damit erfüllt die Liebe nämlich auch den tiefergreifenden Sinn des Gesetzes von Gott. Der Reformator Zürichs, Zwingli, hat das mal so gesagt: Wenn die Liebe in uns brennt, dann tun wir nichts mehr gezwungen, sondern alles freiwillig und fröhlich. Denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und ihr Lieben, das ist eine überwältigende Liebe, die hier gefordert wird oder die hier dargestellt wird von Paulus, sagen wir vielleicht so. Und letztlich ist es Gottes Anspruch, diese Liebe, diese radikale Liebe, die nicht nur das erfüllt, was von außen sichtbar ist am Gesetz, sondern die tiefer hineingeht und wirklich den eigentlichen Sinn des Gesetzes ausfüllt. Fällt euch auf, dass Paulus hier nur Gesetze nennt, wenn er vom Gesetz spricht, die von der zweiten Tafel sprechen, also nur von den Geboten, die unsere Mitmenschen betreffen. Es kann uns ja auch überraschen, dass er nichts von der Liebe zu Gott sagt an dieser Stelle, sondern nur von der Liebe zum Nächsten spricht. Und Paulus unterschlägt nicht die Liebe zu Gott, aber er will uns dafür sensibilisieren, dass unsere Liebe zu Gott sich in der Liebe zum Nächsten ausdrücken soll. Calvin hat das mal so formuliert: Der Gehorsam gegenüber der ersten Tafel des Gesetzes, also unsere Beziehung zu Gott, bestand ja in der Gesinnung des Herzens oder in der Erfüllung von Zeremonien. Die Herzensgesinnung trat nicht ins Sichtbare und die Zeremonien übten auch die Heuchler mit großem Eifer. Die Werke der Liebe dagegen sind so beschaffen, dass sie die Echtheit unserer Gerechtigkeit erweisen. Also kurzum, wir können sehr fromm wirken, aber ob wir es tatsächlich sind, das macht erst die Liebe sichtbar, die wir unserem Nächsten erweisen. Liebst du deine Mitmenschen? Suchst du von Herzen ihr Bestes? Ich nehme an, die meisten von uns werden sagen, manchmal. Manchmal verspüre ich dieses Verlangen in meinem Herzen, aber ich gehe ihm auch nicht immer nach. Irgendwie scheint es mir dann unpassend oder ich traue mich nicht oder es gibt irgendeine andere Ausrede. Wir alle lieben manchmal und keiner von uns liebt immer. Und genau da liegt das Problem, weil wir sind aufgerufen zu lieben angesichts des Tages, aber wir können es nicht. Wir schaffen nicht, durch die Liebe das Gesetz zu erfüllen. Und es ist zwar richtig, die Liebe ist kein Gefühl, sondern sie ist eine Entscheidung, aber wir sind einfach nicht in der Lage dazu, jedes Mal die Liebe zu wählen. Ich selber habe das gerade gestern erlebt, als ich einkaufen war. Ich wollte in den Laden reingehen, ich war in Eile und ein Mann sprach mich von der Seite an und fragte mich nach 50 Cent. Und ich war so in Eile, dass ich ihn einfach abgewiesen habe und das nicht mal freundlich, sondern eher recht bestimmt. Da war keine Liebe. Da war nur Kälte. Und natürlich beißt dann das Gewissen, wenn ich im Laden drin bin und denke mir, was hätte ich da anders machen können, aber die Situation ist vertan. Ich habe unter Beweis gestellt, dass ich nicht immer liebe, sondern ich habe etwas von dieser Nacht durchblicken lassen, von der hier geschrieben steht, von der Paulus schreibt. Kennst du solche Situationen in deinem Leben? Sie führen uns letztlich vor Augen, dass wir nicht immer von der Liebe getrieben sind, sondern dass wir eben manchmal von der Liebe getrieben sind. Aber manchmal reicht eben nicht aus, um mit der Liebe das Gesetz zu erfüllen. Und manchmal reicht auch nicht aus, um der Nacht um uns herum zu begegnen, dieser Realität. Aber mehr als manchmal können wir von uns heraus nicht machen. Und deswegen komme ich zum dritten Punkt. Was brauchen wir? Hier steht noch Waffen des Lichts. Man könnte auch überschreiben, Christus anziehen. Am Anfang haben wir von Christus gehört, der gekommen ist und wiederkommen wird. Er ist gekommen genau deswegen, wegen unserer Lieblosigkeit, wegen unserem Manchmal. Weil wir eben nicht vollkommen lieben können, ist er gekommen, um uns vollkommen zu lieben. Was wir selbst nicht erreichen können, das tut er für uns. Und Jesus überwindet unsere Schwachheit und schenkt uns seine Liebe. Was Jesus getan hat, ist so bedeutend, dass Paulus hier sogar schreibt, zieht an den Herrn Jesus Christus, zieht ihn an. In den letzten Tagen ist es wärmer geworden und seit gestern dürfen wir auf den Frühling hoffen. Aber hin und wieder ist es trotzdem frisch draußen. Und stell dir vor, du müsstest jetzt nächste Nacht rausgehen, weil irgendwas passiert. Ohne Jacke wäre das sehr unangenehm. Ohne Anorak wäre es dir sehr kalt. Und so ist es auch, wenn wir in dem Dunkel und in der Kälte dieser Nacht, die immer noch um uns weht, in dieser Morgendämmerung, in dieser Welt leben, ohne Christus anzuziehen. Wenn wir Christus nicht anziehen, dann ist es so, als würden wir an unserer eigenen Lieblosigkeit erfrieren und an der Lieblosigkeit der Menschen um uns herum. Aber Jesus anzuziehen hingegen, das bedeutet, von einer Liebe gewärmt zu werden, die all unsere Möglichkeiten und all unser Maß übersteigt. Christi Liebe schützt uns vor dieser Nacht, die draußen herrscht, vor der Kälte. Aber Christi Liebe erwärmt auch die Kälte und die Nacht in unserem eigenen Inneren. Jesus hat sich für uns hingegeben in diese Kälte und Brutalität der Nacht, als er am Kreuz hing und für uns gestorben ist. Und er hat die Wärme der Liebe gebracht in der Nacht oder an dem Tag, als er auferstanden ist. Und hat damit der Nacht des Todes ein für alle Mal ein Ende bereitet. Und nichts ist darum wichtiger, als ihn anzuziehen. Jesus ist unsere Jacke in der Kälte der Morgendämmerung. Weiter schreibt Paulus, dass wir die Waffen des Lichts anziehen sollen. Und das hat einen ganz engen Zusammenhang mit Christus anzuziehen. Das Wort, was hier benutzt wird für Waffen anlegen und Christus anziehen, ist das gleiche Wort. Und ich denke, einige von uns kennen diese Waffenrüstung aus dem Epheserbrief, was es heißt, Waffen des Lichts zu tragen oder die Waffenrüstung Gottes zu tragen. Ich will uns hier nochmal kurz vergegenwärtigen und dann den Zusammenhang herstellen. So steht nun fest umgürtet um eure Lenden mit der Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut mit den Füßen, an den Füßen bereit, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt die feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wenn wir Jesus angezogen haben, dann sind uns all diese herrlichen Dinge, all diese Waffen des Lichts mit ihm mitgegeben. Und in diesen Waffen wachsen wir hinein in die Liebe Gottes. Aber nur weil wir Waffen angelegt bekommen haben, beherrschen wir sie noch nicht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von David und Goliath, wo David die Waffenrüstung vom König Saul anzieht, weil er gegen Goliath ausziehen will. Aber dann stellt er fest, diese Rüstung ist mir viel zu groß, ich kann mit dieser Rüstung nicht kämpfen. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir die Waffen des Lichts bekommen am Anfang. Diese Waffen sind erstmal von einer ganz anderen Art, als wir selber sind. Sie sind viel heiliger und viel reiner als das, was wir mitbringen. Stell dir vor, du würdest morgen einen Fechtkurs anfangen. Du würdest voller Motivation losgehen und die erste Übungsstunde nehmen. Und du würdest dieses Schwert in die Hand nehmen, diesen Degen, und würdest dich darin versuchen. Aber du würdest auch feststellen, die ersten Stunden würdest du den anderen Sportfreunden einfach unterlegen sein. Und das ist ganz normal. Wir müssen üben in Sport. Und so ähnlich ist es auch hier mit diesem Bild von den Waffen des Lichts. Wenn jemand eine Waffe trägt, dann beherrscht er die nicht sofort. Wir haben Waffen des Lichts bekommen, aber mit ihnen umzugehen ist eine andere Sache. Da müssen wir hineinwachsen. Und Jesus selbst lehrt uns, wie wir diese Waffen gebrauchen. Er selber überkleidet uns mit seiner Gerechtigkeit, aber er lehrt uns auch, wie wir diese Waffen führen, wenn wir in den Evangelien von ihm lesen, wie er gelebt hat. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist, den er uns als Helfer sendet, der uns quasi trainiert, diese Waffen zu gebrauchen, darin zu wachsen. Und so kommt es, dass auch wenn wir Jesus nachfolgen, auch wenn wir ihn angezogen haben, wir trotzdem nicht immer vollkommen lieben. Dass uns trotzdem so Sachen passieren, wie mir gestern vor dem Einkaufen. Oder ihr kennt Situationen aus eurem eigenen Leben. Wir selbst können nicht die Fähigkeit hervorbringen, mit den Waffen umzugehen, aber wir können es lernen. Und weil wir ihn anziehen, weil sein Geist in uns lebt, dann wirkt er seine Frucht in uns. Und wir leben deshalb auch in uns in dieser Spannung. Einerseits haben wir diese Waffen bekommen, aber andererseits müssen wir täglich neu üben und lernen, mit diesen Geräten umzugehen. Ich nenne es jetzt mal Geräte, weil das hier von Waffen die Rede ist. Und das Wachstum oder den Fortschritt, den wir in den Waffen des Lichts machen, der ist für uns nicht immer nachvollziehbar. Wer von uns könnte schon sagen, ich liebe heute schon mehr als vor 3 Tagen oder vor 3 Wochen oder vor 3 Monaten, vor 3 Jahren, vielleicht vor 30 Jahren, für die schon 30 Jahre leben. Ich denke, wir dürfen uns daran nicht verrückt machen, dass wir manchmal den Fortschritt nicht sehen, der passiert in uns, dass wir den Fortschritt nicht wahrnehmen können. Gott hat den Wunsch danach für Veränderung in unser Herz gelegt. Und daran knüpft er an, weil er diesen Wunsch hineingelegt hat. Und damit arbeitet er. Und es ist auch sein Wunsch, uns zu verändern und uns in diesen Waffen zu trainieren. Weil das Ziel dieser Waffen des Lichts, Gerechtigkeit, Glaube, das Wort Gottes, all das rüstet uns aus für ein Leben in der Liebe. Und dieses sonderbare Wachstum hat der Theologe Adolf Zahn einmal so beschrieben. Er schreibt, es liegt im Glauben und es geht von dem Glauben aus eine unsichtbare Kraft bei sichtbarer Schwachheit, eine unsichtbare Liebe bei sichtbarer Kälte. Und so wachsen wir in der Liebe, wenn wir diese Waffen des Lichts tragen, ohne dass wir es immer sehen können. Denn Kämpfe mit den Waffen des Lichts zu führen, das bedeutet, ungeheuchelt zu lieben. Aber entscheidend dafür ist, dass wir Christus angezogen haben, als der, der uns die Wärme gibt, der uns das Licht gibt und mit dem uns die Waffen des Lichts gegeben sind. Wenn wir ihn nicht haben, gibt es auch keine Waffen des Lichts. Ohne Christus sind wir nicht gerüstet, in Liebe zu leben. Aber mit ihm angekleidet, mit ihm als unsere Jacke, mit ihm als unserem Panzer oder unsere Rüstung, da haben wir Trost in dieser Morgendämmerung der Weltgeschichte, in der wir leben. Und mit seinen Waffen des Lichts bekommen wir Mut, bei aller Unvollkommenheit, die immer noch an uns haftet, trotzdem weiter vorwärts zu gehen und trotzdem darin weiterzukämpfen gegen die verbleibende Finsternis und die Lieblosigkeit in uns und um uns. Wir haben heute Morgen gehört, dass wir in Gottes großer Weltgeschichte leben. Und die schreitet voran. Die geht vorwärts. Es war mal Nacht, jetzt ist aber schon der Morgen angebrochen und der Tag wird kommen. Wir können heute umso mehr das sagen, was Paulus gesagt hat in Vers 11. Unser Heil ist jetzt näher als zu dem Zeitpunkt, als wir gläubig wurden. Jesus Christus ist dieses Heil. Er ist der Dreh- und Angelpunkt in Gottes Weltgeschichte. Und mit seinem Tod und Auferstehen ist der neue Tag angebrochen, der noch im Dunkeln der Nacht verborgen liegt. Aber in ihm liegt unsere ganze Rettung. Und all unsere Versuche, vollkommen zu lieben und damit diesem Gesetz Gottes zu genügen, sind zum Scheitern verurteilt. Und darum müssen wir Jesus Christus anziehen. Er überkleidet uns mit seiner Gerechtigkeit, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, mit dem Helm des Heils und all diesen Dingen, die uns schützen vor unserer eigenen und vor der fremden Kälte. Er gibt uns die Waffen des Lichts an die Hand, mit denen wir gegen die Werke der Finsternis angehen. Aber ohne ihn können wir nichts tun und ohne ihn haben wir nichts. Wir sind in dieser Weltgeschichte also eigentlich nicht die Guten, wie das in unseren Lieblingsgeschichten vielleicht der Fall ist, die Menschen, denen wir so gerne nacheifern, sondern wir sind eigentlich auch die Bösen. Aber Christus ist der Gute und er nimmt uns mit hinein in das Gute und lässt uns wachsen im Guten jeden Tag, auch wenn wir das nicht immer sehen können. Entscheidend ist, dass wir an ihn glauben und dass wir ihn angezogen haben. Lasst uns als Gemeinde immer wieder danach streben, überkleidet zu sein mit Christus und von seiner Liebe erfüllt zu werden. Er selber ist vollkommene Liebe. Und wenn er wiederkommt, dann wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und der Tag wird in vollem Licht erstrahlen. Und dann wird das Gute endlich über das Böse siegen. Lass mich noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir kommen vor dich als deine Kinder. Wir kommen vor dich in diesem Ringen um Liebe. Wir kommen darum, dass wir lieben wollen und so oft es doch nicht tun. Danke, Herr, dass du gekommen bist, dass du, Jesus Christus, dir nicht zu schade warst für uns, sondern dass du gesagt hast, zieht mich an, nehmt mich zu euch, dass ihr wachsen könnt in der Liebe, dass ihr wachsen könnt und dass ihr gerettet seid vor der eigenen Lieblosigkeit und vor der Lieblosigkeit dieser Welt und vor unserer Verurteilung. Jesus, wir wollen dich bitten, schenk du deinen Geist, dass wir erneuert werden jeden Tag, dass wir Wachstum erfahren dürfen. Und hilf uns, geduldig zu sein, wo wir das Wachstum nicht sehen, wo wir verzweifeln an uns selbst oder verzweifeln wollen. Gib du uns Kraft, auf dich zu sehen, als den, den wir angezogen haben, als den, der uns ausrüstet. Danke, dass du mit uns gehst, dass du uns nicht alleine lässt. In deinem heiligen Namen. Amen.